with the 24th selection in the 2005 NFL Draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback to California.
The final snap of Super Bowl 45. The Green Bay Packers have won the Super Bowl. The Lombardi Trophy is coming home.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Packers Talk Germany. Die 15. Folge, Woche 8. Wir spielen diese Woche bei den Rams. Und zu mir ist heute der Max noch mit dabei.
Hallo zusammen.
So, und wir beginnen den Podcast mit der interessantesten News der Woche. Und zwar hat Justin Tucker diese Woche einen Extrapunkt verschossen. Der hat in seiner ganzen Karriere, seit er in der NFL ist, der ist seit 2012 in der NFL, noch keinen einzigen Extrapunkt verschossen. 222 am Stück verwandelt und in der Zeit haben andere Kicker 260 Extrapunkte verschossen. Also nicht nur Mason Crosby ist momentan wackelig.
Mason Crosby war ja auch nur ein Spiel wackelig.
Aber Justin Tucker wird auch nicht mehr als dieses eine Spiel wackelig sein.
Glaube ich auch, ja. Das stimmt. Vor allem, also das kann man auch nicht als wackelig bezeichnen, der hat ja vorher trotzdem in dem Spiel getroffen und nicht so wie Mason Crosby wirklich alles verschossen.
Ja, war halt ärgerlich, weil es zum Game-Lose quasi war gegen die Saints. Sonst hätten sie es in die Overtime geschafft. Aber ja, das war extrem da ärgerlich. Muss ich dann ehrlich sagen, der hat schon, das ist genau wie Crosby, der hat schon so viele Spiele gewonnen für die Ravens. Keine Diskussion, definitiv. Alles super.
Bester Kicker in der NFL. Da braucht man, glaube ich, nicht lang diskutieren.
Volle Zustimmung.
Auch der beste Kicker in der NFL verschießt irgendwann mal in seiner gesamten Karriere einen Extrapunkt. Passiert halt. Also ich glaube, dass ihm jetzt keiner bei den Ravens so ewig lang böse. Der Einzige, der sich da Vorwürfe machen wird, ist wahrscheinlich er selber. Und passiert. Es ist halt ärgerlich, dass man deswegen das Spiel verliert. Ich glaube, da haben alle Ravens-Fans, die im Stadion waren, haben alle Ravens-Spieler und die gesamte Bank gedacht, ja gut, jetzt gehen wir halt in die Verlängerung, passt alles. Dass es jetzt so gelaufen ist, ist ein bisschen blöd, dass es ausgerechnet noch ein entscheidender Punkt war, den er verschossen hat. Aber das passiert einfach mal.
Das einzige Gesicht, was so gefühlt noch besser war als mein Gesicht, als Tucker dieses Field Goal verschossen hat, war das Gesicht von Baker Mayfield, als Chandler Catanzaro den Game-Winner über 59 Yards zwischen die Stangen gehämmert hat.
Stimmt, das war
voll geil. Das Gesicht war wirklich richtig schön. Aber wir können uns einigen, war wieder eine spannende Woche für Kicker. Ansonsten für Packers halt nicht so richtig interessant, aber wir haben bei uns bei den Packers Germany was Neues. Und zwar haben wir eine neue Videoreihe, in Anführungszeichen, gestartet, Video-Audio-Reihe. Und zwar nennt sich das 60 Seconds Packers. Und was das ist, erklärt euch jetzt einfach mal das erste 60 Seconds Packers Video.
Hallo Packers-Fans, hallo Freunde der Packers Germany. Wir freuen uns, euch heute mitteilen zu können, dass unsere neue Rubrik 60 Seconds Packers Ansichten in Grün und Gold an den Start gehen wird. Doch worum geht es da eigentlich? Dafür ist dieses Video gedacht, euch mal kurz zusammenzuführen, was wir damit vorhaben. Und zwar wollen wir euch in 60 Sekunden ganz knapp und knackig Informationen zu den Packers zusammenfassen, zu Spielen, zu Spielern, zum Club an sich, was auch immer gerade auf dem Markt ist oder interessant ist, was uns in den Kopf kommt. Das passiert wie jetzt hier gerade im Video oder auch mal im Audioformat. Das ist noch nicht ganz klar, je nachdem, wer es macht und wie das Thema sich anbietet. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Feedback von euch, auch auf Kritik natürlich. Werden dann sicherlich auch mal hin und wieder Themenvorschläge von euch aufnehmen. Ja, genießt das, guckt es euch an und gebt uns auf jeden Fall Feedback dazu, wie es euch gefällt. Wir sind gespannt, wie es ankommt und sind froh, dass wir endlich mit den 60 Seconds Packers an den Start gehen können. Viel Spaß beim Schauen. Danke euch.
So, ich hoffe, euch gefällt die Idee, so ein bisschen Kurzinfos in Videos euch näher zu bringen. Und dann starten wir auch schon mit der eigentlichen Folge. Und zwar wollen wir noch übrig gebliebene Fragen von letzter Woche vom Ask Packers Germany weitermachen. Und da fangen wir an mit der Frage von Diego Milan. Und er sagte, die Trade-Deadline endet bekanntlich am 31.10. Wie hoch seht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Pass-Rusher oder Defensive-End traden? Und als Beispiel nennt er Shane Ray. Max, was denkst du dazu?
Da muss ich ihn erstmal noch loben. Und zwar ist er seiner Zeit und zwar auch NFL.com voraus. Die haben nämlich gestern oder heute einen Artikel veröffentlicht, in dem sie zu jedem Team gefragt haben, welcher Spieler wird jetzt noch für die bis eben zur Trade-Deadline noch zu ihnen passen? Und welchen Spieler haben sie da vorgeschlagen? Genau, Shane Ray. Der Pass-Rusher von den Denver Broncos hat in seiner Karriere, ist jetzt also nicht mehr auf dem aufsteigenden Ast seiner Karriere, hat die Broncos haben schon abgelehnt, dass sie ihm die Fifth-Year-Option geben von dem ehemaligen früheren Erstrunden-Pick. Und es gibt Gerüchte, dass er jetzt auf dem Weg aus von den Broncos weg sein soll, vielleicht noch rechtzeitig zur Trade-Deadline. Und Green Bay Packers, für was sind die bekannt, was sie brauchen? Pass-Rush und nochmal Pass-Rush und nochmal Pass-Rush. Wäre also nicht schlecht, von einem der besten Teams im Pass-Rush einen Linebacker zu bekommen. Der wird ordentlich gecoacht sein. Der hat Talent. Er ist jetzt natürlich kein Star-Linebacker, aber es wäre eine ordentliche Verstärkung und wahrscheinlich würde er auch gleich in die Starting-Line-Up rutschen. Wahrscheinlich schon im ersten Spiel, egal wie viel er trainiert hat vorher mit denen. Die schlagen vor auf NFL.com als eine Compensation, einen Viertrunden-Pick. Sehe ich auch als vernünftig an. Vielleicht kriegt man es ja sogar hin für einen Fünftrunden-Pick nur. Mehr als einen Viertrunden-Pick würde ich jetzt für ihn nicht abgeben. Aber wenn das gelingen könnte, wäre das natürlich phänomenal. Weil das ist mit Abstand die größte Position, Position of Need, also die größte Position, wo wir Bedarf haben, einem neuen Spieler. Würde ich sehr begrüßen, wenn noch irgendein Linebacker, ob das jetzt Shane Ray ist oder ein anderer, wenn noch ein Pass-Rusher seinen Weg nach Green Bay findet, bevor die Trade-Deadline ist.
Ja, also ich denke, dass Shane Ray ist auf jeden Fall ein guter, aber er ist natürlich kein Top-Spieler auf seiner Position, sonst wäre er bei den Broncos eben nicht so ein bisschen auf dem Abstellgleis. Ich halte es ehrlich gesagt, es ist ein guter Spieler, er würde uns vielleicht auch weiterbringen, aber ich glaube nicht, dass wir den zu einem Preis bekommen, der uns wirklich weiterhilft. Viel interessanter fände ich da zum Beispiel einen Chandler Jones von den Cardinals, der auch kein Khalil Mack ist, aber ich sag mal, auf der Stufe nach Khalil Mack doch recht weit oben. Der würde gerne getradet werden, der möchte eigentlich von den Cardinals weg. Da gehe ich aber davon aus, dass er eigentlich eher zu teuer ist, gerade nach dem nach der Cornerback-Story um Peterson, wo der ja auch Gerüchten zufolge weg sollte und weg wollte auch, hat wohl auch nach einem Transfer gefragt. Und dann der CEO, oder nee, Quatsch, wer war das denn? Ich glaube, es war der General Manager. Ich glaube, es war der GM. Hat ihm aber versichert, dass sie Spiele gewinnen werden. Und das klingt halt, also es klingt auf den ersten Moment komisch. Adrian Franke von Spox hat es zum Beispiel so interpretiert, dass man aggressiv auf dem Free Agency Markt jetzt sein möchte, wahrscheinlich nach der Saison, nicht noch per Trades jetzt, und dann durch den Draft und dann im nächsten Jahr richtig angreifen möchte. Und da würde ich es für wenig sinnvoll halten, wenn man einen Chandler Jones wegtradet, an Cardinals Stelle. Oder es wird sehr teuer sein, damit die sich halt Ersatz holen können. Von daher glaube ich nicht so richtig dran, dass wir noch wirklich einen Edge-Rusher bekommen, weil so wirklich ist halt nichts
auf dem Markt, ne?
Genau, es ist halt nichts auf dem Markt, was uns so richtig weiterbringt. Khalil Mack war halt auf dem Markt. den haben wir nicht bekommen. Da haben wir ja auch für, also zumindest Gerüchten zufolge, hat ja auch Gute Kunst sogar zwei First-Rounder geboten. Und Gruden hat dann, oder die Raiders haben dann wohl gesagt, also die, es war wohl laut Berichten so, dass die Raiders sich schon relativ früh auf die Bears fixiert haben, weil sie halt gesagt haben, die Bears bringen wahrscheinlich die höchsten Picks im Draft. Also zwei Picks von den Bears sind zum Beispiel im, in den Augen von den Raiders dann wertvoller als der Pick von den Packers und den Saints.
Macht irgendwie Sinn.
Genau, und dementsprechend...
Kann man auch davon ausgehen, ja, dass die in der Saison schlechter sein werden als die Packers.
Naja, aber also selbst wenn die Bears auch jetzt zum Beispiel vor uns wären, haben sie ja Khalil Mack. Wenn du dir das jetzt andersrum vorstellst, dass die Bears Khalil Mack nicht hätten und wir hätten Khalil Mack dafür, dann, also der Erfolg mit Khalil Mack ist bei uns, wäre bei uns bestimmt deutlich besser als bei den Bears, um es so zu formulieren.
Stimmt.
Und dementsprechend bekommt man von einem Trade mit den Bears einfach zwar auch nur zwei First-Rounder in dem Sinne, aber die besseren First-Rounder. Und angeblich, wie gesagt, war Gute Kunst ja sogar bereit, den Raiders zwei First-Rounder zu geben. Da gibt es keine offiziellen News zu, das aber
hoffe ich auch
so,
für ihn.
So, ja genau, also macht schon Sinn.
Ja, sehe ich genauso, ja. Was würdest du denn für Chandler Jones noch abgeben, also an so an Picks?
Oh, schwierig.
Ein Zweitrunden-Pick?
Ja,
Das ist die kritische Grenze wahrscheinlich, ne?
Ja.
Drittrunden-Pick wird zu wenig sein.
Also ich denke, ein Drittrunden-Pick würde ich, wenn wir den Chandler Jones für einen Drittrunden-Pick bekommen würden, würde ich keine Sekunde drüber nachdenken.
Ich fände eine Kombi ganz gut, vielleicht ein Dritt- und ein Sechstrunden-Pick oder sowas.
Ja.
Fände ich noch in Ordnung.
Aber ich weiß nicht, ob die Cardinals sowas machen. Weil du musst dir ja vorstellen, du willst ja, wenn du jemanden vom Kaliber Chandler Jones wegtradest, willst du die Chance haben, noch so einen zu bekommen. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit mit einem Dritt- oder, ja genau, oder halt vor allem, also in der Regel natürlich jemand Besseres oder halt jemand Jüngeren mit demselben Talent. Und ich meine, mit einem Dritt- und einem Sechstrunden-Pick, auch wenn du dann zwei Picks hast, kriegst du keinen Chandler Jones. Und es ist nicht so, dass
du kriegst mit zwei First-Round-Picks auch nicht unbedingt einen Khalil Mack.
Ja, natürlich, aber du hast mit zwei First-Round-Picks zwei Chancen, nochmal einen Khalil Mack zu holen, quasi. Verstehst du?
Ja, aber dafür hast du einen Second-Round-Pick wieder zurückgegeben. Also der, egal.
Ja, also das Hauptproblem bei den Raiders war ja einfach nur, dass sie das Gehalt von Mack nicht zahlen wollten. Und zwei First-Round-Picks ist so das Maximum, was du eigentlich für einen Spieler bekommst. Sei denn, die Packers würden Rodgers traden zum Beispiel, da würdest du auch drei oder vier Erst-Round-Picks für bekommen, aber sonst ist zwei First-Rounder ist so das Höchste eigentlich, was du kriegen kannst, glaube ich, für einen Spieler. Also genau genommen haben sie ja nicht mal zwei First-Rounder bekommen, weil die haben ja dann noch einen Zweitrunden-Pick abgegeben, glaube ich, und noch einen Tiefen bekommen oder irgendwie sowas, ne? Aber also ich glaube halt, ein Drittrunden-Pick wird zu wenig sein und ein Zweitrunden-Pick bin ich mir nicht sicher, ob wir den abgeben sollten. Und zum anderen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Packers den abgeben. Also es ist nicht mehr Ted Thompson, aber trotzdem ist so ein bisschen Mentalität noch da und Ted Thompson selbst ist auch noch da. Er ist nicht mehr der Entscheidungsträger, aber er ist noch da. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir einen Zweitrunden-Pick für Chandler Jones abgeben.
Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Von Instagram kam die Frage, ob Equanimeous St. Brown, Entschuldigung für die Aussprache, ich sage einfach ab sofort wieder EQ, gegen die Rams seinen ersten Touchdown machen wird. Und wenn er, also unter der Annahme natürlich, dass er im Roster ist und unter den 46 sein wird, die spielen. Was wir jetzt vom Injury Report gehört haben, und von den Berichten der Packers News-Journalisten, dass Randall Cobb und Devontae Adams wieder fit sind und zurückkommen. Das wird natürlich die Einsatzzeit sowohl für MVS als auch für EQ deutlich senken. Was ich aber trotzdem nicht ausschließe, ist, dass die beiden, die haben jetzt ein erstes Vertrauensverhältnis zu Rodgers aufgebaut. EQ besonders wurde nochmal von Adams im Lauf der Bye Week extrem gelobt. Und Ich glaube, dass sie trotzdem ihre Einsatzzeit bekommen werden, dass sie nicht die ganze Zeit draußen sitzen werden. Und ich glaube, dass die beiden, also genau EQ und MVS, ab sofort dauerhaft Teil vom 46-Mann-Roster sein werden. Die brauchen, glaube ich, keine Angst mehr haben, dass sie da unter den sieben Pechvögeln sind, die nicht mit in den Kader dürfen, in den finalen Kader fürs Spiel. Ja, aber ich denke, also die werden auf jeden Fall ihre Einsatzzeiten bekommen und dann ist die Chance natürlich immer da, dass EQ seinen ersten Touchdown fängt.
Ja, sehe ich so ähnlich. Erstmal, ich finde Equanimee ist echt nicht so schwer auszusprechen. Ich habe es lange geübt. Ich glaube,
ich bin einfach zu blöd dafür.
Ich hatte eine kurze Audio-File für die Kickoff-Show gemacht über EQ. Davor habe ich bestimmt 20 Minuten lang geübt, diesen Namen richtig auszusprechen.
Equanimee
St. Brown.
Gibt es auch so eine laute Tabelle bei Packers.com für die Spieler, wie man die Namen ausspricht.
Naja, jedenfalls, ich glaube, dass, also ich stimme dir dabei zu, dass wir auf jeden Fall trotzdem EQ und vor allem MVS sehen werden auf dem Feld, obwohl Cobb und Allison fit sind. Allein schon deshalb, dass man zwar gemerkt hat, also natürlich, wir wurden in den meisten Spielen zum Ende hin immer besser, aber gleichzeitig hat man auch gemerkt, dass die Receiver zum Ende hin alle so ein bisschen schlapp wurden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich einem Adams problemlos mal ein paar Plays Pause geben kann, auch wenn ich natürlich einen Adams eigentlich immer auf dem Feld haben will, aber ich kann einem Cobb, der ein Top-Spieler ist und auch noch Geschwindigkeit hat, aber trotzdem älter wird, dem kann ich eine Pause geben. Und dann kann ich auch einen Allison im vierten Quarter noch frisch nochmal reinbringen, nach ein paar Spielzügen Pause. Also viel geiler wird's eigentlich nicht.
Und ich denke auch, Vielseitigkeit und vor allem viele Spieler zu haben, ist ja nie ein Nachteil bei den
Genau, Allison. Dazu muss man ja auch einfach sagen, MVS und EQ bringen nochmal, es ist nicht genau wie bei den Running Backs, aber bringen auch nochmal so ein bisschen Variabilität in dem, was sie können. Also ein MVS ist zum Beispiel ein Deep Threat, der geht eher das Feld runter, den haben wir so gar nicht momentan. Also Allison vielleicht so ein bisschen, aber eigentlich nicht. Cobb nicht und Adams, ja, aber Adams ist auch nicht so der typische Spieler, der einfach gerade das Feld runterrennt. Also das ist auch, Adams war in den kurzen Routen in Slants und Outroutes und was weiß ich, sehr viel besser, finde ich. Und dann hat man halt mit MVS den, der kann halt einfach, also der kann meiner Meinung nach auch nicht, gar nicht so viel mehr, aber das kann er gut. Und dann hat man mit EQ noch einen, der kann Routes laufen, der kann auch mal tief gehen, fängt eigentlich ziemlich gut, finde ich. Und was halt das Geilste an EQ ist, der kann halt blocken wie sonst was. Also der blockt halt richtig gut und wenn du so jemanden auf dem Feld hast und hast dann einen Spielzug, der vielleicht darauf ausgelegt ist, dass ein Devontae Adams hinter EQ den Ball fängt und dann nimmt EQ den Safety halt mal raus vielleicht zum Beispiel. Ja. Sowas hast du halt bei Adams kann das nicht so gut, Cobb kann das nicht, Allison kann das nicht und MVS kann das gar nicht. Und dementsprechend denke ich, dass sowohl MVS als auch EQ ihre Berechtigung haben werden, wieso sie auf dem Feld zu stehen haben.
Werde ich dir jetzt nicht widersprechen, sehe ich genauso. Kommen wir zu den nächsten Frage, die kommt von Discord, von unserem Discord-Channel. Wer übrigens noch nicht drauf ist, packerfans.de/discord kann man noch beitreten. Da kommt die Frage, warum die Defense am Anfang immer so schlecht performt und dann besser wird. Da gibt's eine relativ einfache Antwort drauf. Die Defense unter Mike Pettine ist noch nicht so perfekt eingespielt. Die haben einen neuen Defensive Coordinator, dass sie ihre Schemes von Anfang an perfekt parat haben. Und zwar vor allem für die Anfangsplays der Offense, für diese 15 gescripteten Spielzüge. Deswegen kriegen sie da auch öfter mal, um es ein bisschen unhöflich zu sagen, auf die Fresse. Und danach passen sie sich aber sehr gut an das Scheme an. Das ist auch was Mike Patton bei seinen bisherigen Stationen, zum Beispiel bei den Jets, gezeigt hat, dass er sich super auf eine Offense einstellen kann, dass er seinen Spielern auch beibringt, wie man sich selber darauf einstellt. Und deswegen wird die Defense einfach auch in der zweiten Halbzeit, wenn er nochmal Zeit hatte, mit ihm intensiv die offensiven Spielzüge durchzugehen, sich anzuschauen, was die Offense bevorzugt, die gegnerische Offense und so weiter. Genau, dass deswegen dann die Defense in der zweiten Halbzeit besser spielt. Wird übrigens auch was sein, was ich glaube, was für das Spiel gegen die Rams wichtig ist. Ich glaube nicht, dass wir mit einer Führung in die Halbzeit gehen werden. Ich glaube aber, dass wir das, wie wir jetzt diese Saison schon ein paar Mal gezeigt haben, das auch wieder drehen können.
Ja, also da habe ich auch schon mehrfach von diversen Leuten gehört und auch, ich glaube, Michael Cohen hatte das sehr, 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 sehr weit ausgeführt in seinem, der hat ja auch einen Podcast, den P60 Packers Podcast, wer ihn nicht kennt, ist halt auf Englisch, ich persönlich finde ihn total cool, gibt kostenlos.
Michael Cohen ist sowieso einer der besten Beatwriter der Packers, würde ich mal
sagen. Auf jeden Fall, direkt nach Aaron Nagler, mein Favorit.
Jetzt aber jetzt kein Beatwriter mehr, sondern schreibt nur noch und macht nur noch Videos für
Cheesehead. Mimi.
Aber den müsst ihr auch mal auf jeden Fall. Also wer auf Twitter ist und Aaron Nagler nicht folgt und Packers-Fan ist, der begeht eine Sünde.
Genau, selbiges bei Michael Cohen meiner Meinung nach. Aber naja, jedenfalls hat er auch schon gesagt, also Mike Pettin bringt, was du gerade schon gesagt hast, er bringt den Spielern bei, selbst zu denken und möchte dann auch, dass die Spieler das lernen. Jetzt haben wir viele junge Spieler, vor allem im Defensive Backfield. Aber auch ein Kenny Clark vorne drin ist relativ jung, ein Oren Burks auf Linebacker ist jung, Reggie Gilbert, Kyler Fackrell sind jung. Also wir haben viel junge Spieler in der Defense, die halt auch einfach ein bisschen brauchen, um das zu lernen. Und dann ist halt die Halbzeit nochmal so ein Ding. Also sie lernen es kontinuierlich. Also du merkst wirklich übers Spiel, sie werden quasi mit jedem Play, das sie verteidigen, werden sie besser. Und dann ist die Halbzeit natürlich nochmal so ein Punkt, da kann dann ein Pettin hingehen und kann mit ihnen reden und ihnen das beibringen und hier, guck mal, das und das ist passiert und schaut nochmal da drauf und nochmal so die richtigen Hinweise geben quasi, damit sie den Knackpunkt noch packen und dann wird's das, ne? Also, ich denke, das wird mit der Zeit besser. Genau. Das wird bei allen Spielen, zum Beispiel nächste Saison, wahrscheinlich dann richtig gut aussehen.
Warte mal,
ja, aber das ist halt jetzt aktuell so ein bisschen ein Problem.
Genau. Gibt es noch eine Frage von Facebook?
Genau, dann haben wir von Facebook noch eine Frage, die geht so ein bisschen auch in Richtung Defense. Und zwar Raphael Barnick, tut mir leid. Mich würde da eure Meinung zu Jamon Williams interessieren. Max, deine Meinung zu Jamon Williams?
Fang du mal an. Ich schließe mich dann an.
Ja, also meine Meinung zu Jamon Williams ist, ja, er ist alt, aber er ist nicht schlecht. Er hat immer noch Geschwindigkeit, auch wenn sie natürlich beim Punt Return, also beim Punt Return sage ich von Anfang an, da hat Jamon Williams für mich absolut nichts zu suchen. Aber als Cornerback finde ich ihn immer noch gut. Ja, er hat gegen die 49ers dabei ein paar Plays nicht so gut ausgesehen, aber man darf halt nicht vergessen, dass es oft auch so ist, also zum Beispiel bei dem einen Touchdown war es halt auch wieder so, dass Jamon Williams sich auf Safety-Hilfe verlässt und die kommt nicht. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Also ich finde ihn nicht so schlecht, wie er von Raphael zum Beispiel auch innerhalb dieses Posts noch dargestellt wurde. Klar, er ist nicht mehr der Jamon Williams, der er zu Super Bowl-Zeiten war. Aber ich finde, er hat trotzdem noch so einiges in petto und ich denke auch, dass er uns auf jeden Fall weiterhilft. Wir kommen später nochmal genauer zu, wenn wir zum Injury Report kommen, aber dadurch, dass jetzt Jair Alexander ist wieder fit, sehr wahrscheinlich am Wochenende, Beshaud Breeland wird seine ersten Spiele machen, bekommt Williams wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Pause.
Ja.
Und mit der Pause ist er dann auch
ganz gut für ihn.
Genau, mit der Pause ist er dann auch fitter und dann wird er auch seine Leistungen konstant durchs Spiel bringen können.
Sehe ich auch so, ja. Ich glaube, er ist halt ein älterer Spieler, darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Er ist nicht der Schnellste. Er hat aber definitiv, sein großer Pluspunkt ist, dass er seine Erfahrung hat. Er macht keine großartigen Fehler. Er ist vielleicht einfach manchmal langsamer als der Wide Receiver, der neben ihm rennt. Aber er macht keine riesigen Coverage-Busts, wo er einen Touchdown liegen lässt für einen Gegner, sondern er wird halt einfach manchmal im 1-1 geschlagen. Das passiert. Aber es ist mir ehrlich gesagt lieber als irgendwie so ein Demaryius Randall, der ist einfach manchmal so richtig verkackt. Und dann plötzlich der Wide Receiver einmal kurz winkt, der Quarterback einen 40-Yard-Pass wirft und dann die Defense eigentlich bei 3. und 12 noch einen Touchdown sich fängt.
Ja, kann ich dir voll zustimmen. So, dann haben wir noch eine, quasi einen Fragenblock, den ich so ein bisschen zusammenpacken würde, um ihn zu beantworten. Rüdiger Hotz fragt, mit welchem Gefühl seht ihr die jetzt kommenden Spiele gegen die Rams und die Patriots? Was würde beim Worst Case passieren? Tim Martinell fragt, schaffen wir es dieses Jahr wieder in die Playoffs? Und Nitro Stiri fragt, wie hoch stehen die Chancen, dass McCarthy diese Saison noch rausfliegt? Und wer wäre ein guter Ersatz? Ist eine große Gruppe an Fragen. Und ich würde mal anfangen, wir fangen mal an mit den kommenden Spielen Rams Patriots und danach natürlich dann auch Dolphins, Seahawks und Vikings, Max.
Genau, also at Rams, ich glaube, da ist es, also das muss man ja noch dazu sagen, von diesen 5 Spielen, die du gerade gesagt hast, sind 4 davon Auswärtsspiele. Ich finde, wenn man sehr gute Chancen auf die Playoffs haben will, sollte man 3 davon gewinnen. Sonst wird es eben ganz knapp werden in der NFC North. Die NFC ist gerade generell nicht ganz so stark, wie ich eigentlich gedacht habe. Das heißt, die Packers sind gerade momentan mit einem Rekord von 3-2-1. Eigentlich Werbung für eBay hier. Die Packers sind mit einem Rekord von 3-2-1 gerade noch im Playoff-Rennen dabei sogar. Sie sind auf Platz 6 von 6, logischerweise. Was ich sagen muss, ist, dass sie aus den nächsten, wenn sie aus den nächsten 5 spielen, also wenn sie keins davon gewinnen, stehen wir bei 3-8, dann ist die Saison sozusagen gelaufen. Ich gehe aber mal davon aus, dass sie mindestens 2 gewinnen. Dann hätten wir 5 Siege. Auf jeden Fall mal, das gibt dann wieder so eine kritische Saison mit Aufholjagd und was weiß ich was, Run the Table, das brauche ich nicht unbedingt. Ich würde mal sagen, wenn aus den nächsten 5 Spielen 3 Siege rauskommen, dann bin ich glücklich. Das ist in Ordnung. Da kann man mit zufrieden sein. Gegen die Rams wird es jetzt schwer, gegen die Patriots danach wird es auch verdammt schwer. Und ich glaube, dass selbst wenn es da jetzt 2 Niederlagen gibt, und wir dann bei 3-4-1 stehen, die Spiele gegen die Dolphins, gegen die Vikings, das zweite Spiel, und gegen die Seahawks gewonnen werden können. Vor allem gegen die Dolphins und gegen die Seahawks. Die sind jetzt beide diese Saison, die sind stärker als gedacht, die Dolphins. Aber sie sollten trotzdem, muss da eigentlich, also wenn die Packers in die Playoffs kommen wollen, muss da ein Sieg drin sein.
Yes, die Brockwurst läuft momentan bei den Dolphins. Ja, also ich denke...
Die geht aber auch wieder unter.
Also ich denke, dass ein 9-6-1 als Rekord nicht reicht, um in die Playoffs zu kommen in der NFC. Und also in der NFC North wird ein 9-6-1 vermutlich nicht reichen, um Erster zu werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ein 9-6-1 wird sehr vermutlich auch nicht reichen, um einen Wildcard-Platz zu bekommen. Das heißt, ab 10-5-1 wird's interessant. Das bedeutet, wir haben noch auf die komplette Saison gesehen 3 Spiele, die wir verlieren dürfen, eher weniger. Weil auch mit 10-6-1 könnte es schon knapp werden. Ja, ich denke, auf jeden Fall gegen die Rams wird schwierig. Genau wie ich das sehe, kommen wir gleich zu. Aber ich denke, das ist schwierig, aber möglich. Gegen die Patriots ist es auf jeden Fall möglich. Gegen die Dolphins ist ein Pflichtsieg, auch wenn die momentan gut sind. Gegen die Seahawks ist ein Pflichtsieg, auch wenn die momentan gut sind. Und gegen die Vikings ist es ein Pflichtsieg, weil es die Vikings sind. Also
werde ich dir jetzt nicht widersprechen, ja? Sehe ich genauso.
Es ist kein Pflichtsieg wie jetzt gegen Dolphins zum Beispiel, aber es sind die Vikings. Wir haben letztes Mal gegen die Vikings durch dumme Dinger, teilweise dumme Strafen, aber halt auch dumme eigene Aktionen mit einem angeschlagenen Rodgers und einer nicht laufenden Offense. Und wie wir gerade schon angesprochen haben, der Defense, die auf Stand Spiel 2 war, für die ganzen Rookies, ein Unentschieden rausgeholt. Und meiner Meinung nach ist jetzt, auch wenn es bei den Vikings ist, ist ein Sieg drin. Ich denke, dass es so sein wird, dass wir von Rams Patriots maximal 1 gewinnen. Wahrscheinlich eher vielleicht auch keins. Und danach gewinnen wir gegen die Dolphins, wir gewinnen gegen die Hawks, spielen uns in Rausch und gewinnen gegen die Vikings. Und dann auch so. Sind auch die Playoffs drin. ja, was würde beim Worst Case passieren? Worst Case ist, wir verlieren 5 Spiele, sind raus aus dem Playoff-Rennen und Mike McCarthy darf wahrscheinlich nach der Saison, bestimmt nicht während der Saison, nach der Saison seinen Hut schnappen. Gut, wer da jetzt ein guter Ersatz für wäre, das vermag ich ehrlich gesagt nicht zu sagen. Dafür kenne ich mich vor allem mit den anderen Coaches einfach viel zu schlecht aus.
Die Packers haben das ja übrigens ganz schlau gemacht. Die haben ja in der letzten Saison seinen Vertrag noch verlängert bis über die aktuelle Saison hinaus quasi. Also der spielt jetzt quasi auch in seinem letzten Jahr als Coach. Die machen das ganz schön schlau, und zwar im Vergleich zu meinem Fußballverein VfB Stuttgart. Der vergibt einfach immer Verträge an alle möglichen Trainer, wenn es mal eine halbe Saison erfolgreich läuft. Bis Hannes Wolf jetzt verpflichtet wurde vom HSV, waren 3 Trainer mal wieder auf der Payroll. Deswegen, das finde ich ganz gut gemacht von Packers, dass sie einfach das Schritt für Schritt sehen, und wenn die Saison jetzt erfolgreich ist, dann kann man auch nochmal einen Einjahresvertrag mit McCarthy dranhängen. Wenn nicht, dann läuft einfach der Vertrag aus und dann sucht man sich einen neuen Trainer. Dann ist es, das ist kein wirkliches Feuern von einem Coach oder sowas. Wenn die Packers jetzt zum zweiten Mal in Folge nicht in die Playoffs kommen, dann ist es ganz klar, dass nicht der Anspruch, was ein Team hat, wenn es den besten Quarterback der NFL hat. Aber dann wäre es es eben mit McCarthy. Aber ich bin mir auch zu 99% sicher, dass McCarthy nicht während der Saison entlassen wird.
Okay, das war's dann mit den Fragen. Dann kommen wir jetzt zur aktuellen Woche. Es geht diese Woche gegen die Rams. Da schon mal die Info jetzt dazu. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben wir Zeitumstellung. Die Uhr geht eine Stunde zurück. Das bedeutet, dass nach unserer Uhr die Spiele alle eine Stunde früher sind. Das bedeutet nach unserer Uhr, dass wir um 21.25 Uhr anfangen, richtig?
Völlig korrekt, 21.25 Uhr auf ProSieben Max.
Genau, läuft sogar auf ProSieben Max, genau, im Free TV, außerdem auch auf DAZN, natürlich im Game Pass auch. Injuries, da haben wir viel draufstehen, vieles ist aber nicht so interessant eigentlich. Aaron Rodgers steht drauf, hat wohl am Dienstag nicht mit trainiert, aber Mittwoch beginnt der Injury Report und seit Mittwoch steht er als Full Participant drauf. Dann gibt es die 2 Cornerbacks, Jair Alexander und Bashaud Breeland, haben wir gerade schon gesagt, die sind beide wieder dabei. Die haben zwar nur Limited trainiert, aber sind wohl am Wochenende dabei. Selbiges gilt für das Wide Receiver Duo Allison und Cobb. Dann gibt es noch einen dritten Wide Receiver, und zwar EQ, der deutsche Wide Receiver, ist mit einer Knieverletzung auf dem Injury Report. Was das genau ist, hat auch Limit trainiert, das heißt, er hat nicht gar nicht trainiert. Was das genau ist, weiß keiner, habe ich bis jetzt noch nichts zu gelesen oder gehört. Dann unsere beiden Tackles. Brian Bulaga hat immer noch Probleme, vermutlich immer noch vom letzten Spiel, wo er zeitweise draußen war. Jason Spriggs war schon beim letzten Spiel inactive, glaube ich. Die haben beide auch Limited trainiert, nicht gar nicht, sondern Limited. Jimmy Graham hat Limited trainiert und Nick Perry hat Limited trainiert. Ist am Ende, ich gehe davon aus, dass, also Brian Bulaga hat schon eigentlich fast schon wieder die ganze Saison wieder Limited trainiert. Ich hoffe, dass es bei EQ nichts Schlimmes ist. Graham trainiert auch schon die ganze Saison nur Limited und Nick Perry ist halt Nick Perry, der ist eigentlich auch immer verletzt. Von daher sehe ich hier jetzt niemanden, der wirklich so richtig wichtig und erwähnenswert wäre auf der Seite der Packers. Was denkst du dazu, Max?
Was man jetzt zum Injury Report noch sagen muss, ist, es sind jetzt 10 Spieler auch drauf, aber von diesen 10 haben alle trainiert. Es war jetzt keiner, der überhaupt nicht mittrainiert hat. Die haben alle zwar teilweise nicht voll, aber sie haben zumindest mittrainiert. Und bei denen steht allen jetzt die Chance ganz gut, dass sie spielen können gegen die Rams. Das wäre ja auch mal eine schöne Abwechslung. Und dann wäre die Bye Week ja gerade zur richtigen Zeit gekommen für die Packers, um wieder ein bisschen aufzutanken und in die zweite Saisonhälfte sozusagen zu gehen.
Viel interessanter ist der Injury Report von den Rams. Wir nehmen Donnerstagabend auf. Aktuell gibt es zum Donnerstag noch keine News. Aber Mittwoch haben Michael Brockers, Defensive End, Defensive Tackle, Damokong Su. Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht, immer noch nicht. Ich kann ihn nicht leiden, das reicht mir als Info. Und Wide Receiver Cooper Kupp komplett gar nicht trainiert. Su wäre hart, weil der halt schon ein Baustein dieser Defensive Line ist, zusammen mit Aaron Donald. Wird bestimmt einen Aaron Jones freuen, der dann vielleicht das ein oder andere Mal mehr bei Inside-Läufen oder das ein oder andere Mal weniger, genau genommen, bei Inside-Läufen voll den Tackle ins Gesicht bekommt. Und Cooper Kupp natürlich ist so ein Top-Receiver, und wenn der ausfällt, tut das auch unseren Cornerbacks gut.
Hat wohl ein MCL-Problem, also irgendwas im Knie.
MCL-Sprain. Ja, und laut Medienberichten ist Kupp auch doubtful fürs Wochenende, so zweifelhaft. Ich gehe davon aus, dass zumindest Kupp wahrscheinlich nicht spielen wird.
Ja, von einem MCL-Sprain braucht man generell so ungefähr 2 bis 4 Wochen, um sich wieder vollständig zu erholen. Und deswegen kann es gut sein, dass er erst in Woche 9 gegen die Saints oder gegen die Seahawks in Woche 10 steht hier zurückkommt. Und dass er wahrscheinlich gegen die Packers auch nicht dabei ist. Es wäre natürlich für die Packers jetzt, so leid es einem tut für den Spieler, wäre für die Packers jetzt natürlich
ohne Frage, ich wünsche niemandem eine Verletzung. Nachricht. Also niemandem. Genau. Nicht mal den Vikings. Also die Spieler sollen gerne alle gesund bleiben. Aber natürlich ist in dem Fall, wird es uns gut tun, wenn Cooper Kupp nicht auf dem Feld steht.
Es gibt so ein paar Kandidaten, einen Spieler bei den Bears und einen Spieler bei den Vikings, bei dem es jetzt nicht so schade wäre, wenn sie sich ein bisschen...
Ja, und eben genannten Damokong Su, da tut es mir auch echt... Also ich wünsche ihm auch keine Verletzung, aber es tut mir absolut nicht leid. Also da erinnere ich mich zum Beispiel an eine Szene, da hat er, glaube ich, noch bei den Lions gespielt, wo er, ich glaube, es ist Bulaga, der auf dem Boden liegt und dem nochmal Nachtritt auf die Hand oder so. Ja, also genau. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wer Verletzungen des Gegners so krass provoziert, dem tut es mir nicht leid, wenn sie fehlen. Aber an sich, wie gesagt, Verletzungen wünscht man keinem, und natürlich will man immer, dass allein schon um schönen Football zu sehen, will man immer, dass die Top-Spieler auch auf dem Feld stehen.
Genau. Damit wären wir durch eigentlich für den Injury Report. Können jetzt mal auf das Spiel gegen die Rams vorausblicken. Die Rams sind bisher noch ungeschlagen, haben 7 Spiele gewonnen, 0 Spiele verloren, haben namhafte Teams, unter anderem zum Beispiel die Vikings, schon geschlagen und warten jetzt auf die Packers. Die haben jetzt auch keinen einfachen Spielplan. Die haben jetzt die Packers vor der Brust, dann haben sie die Saints, dann kommen die Seahawks und dann kommen die Chiefs. Dann haben sie ihre Bye Week in Week 12. Die haben auch einen ordentlichen Spielplan jetzt vor der Brust für die nächsten 4 Spiele, so wie wir. Aber sie sind eben bisher noch ungeschlagen und haben am Ende jedes Spiel gewinnen können, auch wenn es manchmal ein bisschen knapp war. Schaut man sich mal an, gegen wen sie gespielt haben. In Woche 1 gegen die Raiders, okay. Gut, bei denen, die haben jetzt keine so eine starke Saison. In Woche 2 gegen die Cardinals, die haben so 34-0 platt gewalzt. Aber die sind jetzt auch nicht so der stärkste Gegner. Und dann in Woche 3 gegen die Chargers, da haben sie 35-23 gewonnen. Das war ordentlich, war aber lange nicht so entschieden, wie jetzt das Ergebnis vielleicht andeuten mag. Und haben auch immerhin 23 Punkte von Philip Rivers bekommen. Dann schaut man sich an, okay, die Quarterbacks werden Schritt für Schritt besser. Okay, das war jetzt vielleicht ein Fehler zu sagen, aber auf jeden Fall die Offenses, gegen die Rams Defense spielt, wurden besser. Dann kamen nämlich die Vikings und gegen die haben sie gewonnen, 38-31, aber da haben sie schon 31 Punkte gekriegt, und in der Woche drauf gegen die Seahawks und Russell Wilson haben sie auch nochmal 31 Punkte kassiert. Dann haben sie jetzt noch gegen die Broncos gespielt. Da ist der Quarterback jetzt, naja, gut, haben aber auch nur knapp 23-20 gewonnen. Und jetzt natürlich in Woche 7 mit einem, sagen wir mal, deutlichen Sieg gegen die 49ers mit 39-10. In das Spiel gegen die 49ers würde ich jetzt aber generell gar nicht so viel reininterpretieren. Klar haben wir Packers, nur 33-30 gewonnen und haben uns 30 Punkte von denen gefangen. Von den 49ers, aber trotzdem hängt es natürlich auch von der momentanen Verfassung des Teams ab. Und ich würde das Spiel, den 39-10 Sieg, würde ich jetzt nicht allzu hoch hängen. Was man jetzt aus diesen Zahlen ablesen kann, ist, finde ich, dass sie, klar, sie haben am Ende immer gewonnen, aber es waren nicht unbedingt immer überzeugende Siege und vor allem waren es gegen Quarterbacks, die was auf dem Kasten haben, haben sie auch mal ein paar Punkte kassiert und die Quarterbacks waren jetzt bisher alle noch nicht so gut wie Aaron Rodgers. Sie haben jetzt noch nicht gegen die Patriots gespielt oder so. Deswegen sehe ich da vor allem offensiv eine Chance und ich glaube, das hat ProSieben Max ganz gut ausgewählt. Ich glaube, das ist ein Spiel, wo wir viele, viele Punkte sehen werden, weil die Offense der Packers frisch aus der Bye-Week kommt. McCarthy hat sich vielleicht noch 2-3 neue Spielzüge einfallen lassen, lässt vielleicht sein Running Back mal ein bisschen öfter laufen. Und genau, Aaron Rodgers hat vielleicht einen ganz guten Tag und dann sind da locker 30 Punkte für die Packers drin. Allerdings muss man sagen, auf der anderen Seite, die Rams haben einen Schnitt von etwas unter 33 Punkten pro Spiel. Ich glaube kaum, dass die Packers die Rams unter 30 Punkten halten werden können. Wenn, dann ist die Defense, muss man die Defense loben. Wirklich, wenn sie die Rams Offense unter 30 Punkten halten. Das ist eine sehr vielseitige Offense. Die haben, Jared Goff hat einen enormen Sprung nach oben gemacht vom ersten Jahr ins zweite Jahr, auch wenn ich jetzt immer noch nicht sagen würde, dass er vergleichbar mit zum Beispiel Carson Wentz wäre. Aber sie sind sehr vielseitig. Sie haben Todd Gurley, der jetzt gerade immer noch im Gespräch ist um den MVP.
Naja, was heißt im Gespräch? Was heißt im Gespräch um den MVP? Also
okay, aber ist auf jeden Fall
Todd Gurley ist aktuell ja wohl die klare Nummer 1, wenn es darum geht, zumindest Offensive Player of the Year, wenn nicht sogar MVP zu werden. Also ich sehe aktuell
gerade auch Moment mal, da gibt's jetzt auch noch.
Also ich sehe
einen Quarterback von den Kansas City Chiefs, der da sicher die Nase vorn hat im Auge aber, von vielen NFL-Betrachtern.
Aber die Kansas City Chiefs haben schon ein Spiel verloren. Aber ist auch ja. Egal. Jedenfalls
genau, die Rams
Top werden jetzt
nach
Back.
Der Woche auch ein Spiel verloren haben.
Also jedenfalls, sie haben einen Top Running Back.
Sie haben zwei Top Running Backs. Auch die Vertretung von ihm. Der hat jetzt übrigens sogar gegen die 49ers hat der etatmäßig zweite Running Back Malcolm Brown mehr Yards gemacht als Todd Gurley selber, nämlich 65 Yards Malcolm Brown und 63 Yards Todd Gurley. Obwohl
in zwei Attempts weniger.
In zwei Attempts weniger, aber Todd Gurley hatte natürlich zwei Touchdowns.
Ja, wobei man das dann halt auch sagen muss, das war am Ende in der Garbage Time. Also da hat dann auch irgendwann Shaun Mannion schon gespielt, dann zum Ende hin, der hat keinen einzigen Pass geworfen, also der Backup-Quarterback hat keinen einzigen Pass geworfen, hat einen Lauf für ein paar Yards und hat abgekniet. Er ist einmal für drei gelaufen, hat zweimal abgekniet und ist dann bei einem Yard am Ende oder so. Also,
genau.
Das war jetzt halt auch nichts Spannendes und eigentlich war das Spiel halt auch schon vorbei so am Ende, als der Backup-Running-Back gelaufen ist. Aber du hast recht, auch Brown ist gut. Dazu ist halt ein Jared Goff da, die haben die Waffen, wie gesagt, wenn dann Cooper Kupp fehlt, ist es eine Waffe weniger, aber auch dafür kommt mit
Brandon Cooks, Robert Woods.
Genau, das sind die Top-Waffen, da kommt ja Reynolds noch, glaube ich, ist der nächste.
Josh Reynolds, ja.
Genau, ist der nächste Wide Receiver, der ist nicht schlecht.
Einsetzen würden, der wenn Cooper Kupp ausfällt, würden sie wahrscheinlich mit Josh Reynolds als drittem Wide Receiver quasi spielen.
Genau, auch der ist nicht schlecht. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, ja, wird unsere Defense einen sehr, sehr harten Tag haben. Und ich würde dir darin zustimmen, dass es sehr wahrscheinlich ein Shootout wird, dass beide Teams an die 30 Punkte kommen und das Team, was über die 30 Punkte kommt oder gut über die 30 kommt, wenn beide rüberkommen, ist das Team, was gewinnt. Aber jetzt kommen wir zu unserem Gameplan, der wichtig wird gegen die Rams. Und zwar laufen, 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 laufen. Mit der Offense auf dem Feld bleiben, Zeit von der Uhr spielen und eben nicht drei Plays spielen und raus und im nächsten zwei Plays und im dritten einen Touchdown über 60 Yards. Das ist schön, das sind Punkte, aber das bringt uns nicht weiter, weil sehr wahrscheinlich die Rams in die andere Richtung dann auch Punkte machen. Also das ist wir aber müssen auch eine wirklich
Sorge, die wir haben mit McCarthy, weil dem sein Clock-Management hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren jetzt nicht so als herausragend erwiesen.
Genau, also ich hoffe, dass die Bye-Week genug Zeit gegeben hat, um da eine Spielstrategie aufzubauen, die viel Zeit von der Uhr nimmt, weil das wird das Hauptproblem sein. Wenn wir ein freies Shootout gegen die Rams spielen, werden wir es verlieren. Weil wir einfach, die haben auch, deren Defense ist nicht so krass, wie sie klingt. Starting Corner ist zum Beispiel Sam Shields, unser Ex-Corner, der ein guter Corner ist, ohne Frage. Aber er ist auch nicht der Akib Talib, der da zum Beispiel gespielt hat, bevor er sich verletzt hat.
Marcus Peters.
Also dann gibt es einen Marcus Peters, der nicht mehr auf dem Injury Report steht, aber auch angeschlagen war die letzten Wochen. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber, also ich weiß nicht, wie fit der ist. Aber am Ende muss man einfach sagen, ihre Defense ist besser als unsere Defense. Und deshalb wird es wahrscheinlich darauf rauslaufen, wenn es zu einem Shootout kommt, werden wir es verlieren. Das heißt, man muss mit der Offense auf dem Feld bleiben, die gegnerische Offense vom Feld halten und dann solide die Punkte scoren. Durchlaufen, nicht mehr dumme Field Goals irgendwie nehmen, weil irgendwelche Receiver sich über den Haufen genommen hat und man dann bei der 3 and out ist, sondern wirklich konsequent von Anfang bis Ende durchspielen und das Beste aus jedem Drive rausholen, was irgendwie möglich ist. Und dann denke ich,
ich habe sogar ehrlich gesagt lieber einen Drive über 8 Minuten, wo man 3 Punkte rausholt, als einen Drive über 1 Minute, wo man schon rausholt.
Jein. Also wenn ich mir einen Drive über eine Minute habe und hole 7 Punkte raus und im nächsten und das konsequent durch das komplette Spiel durch, dann ist mir auch das Shootout in Ordnung. Aber wie gesagt, also meiner Meinung nach ist es wichtig, die Offense auf dem Feld zu halten, dass wenn unsere Defense auf dem Feld ist, alle frisch sind und Power haben und deren Offense richtig einheizen können, weil wir die Playmaker haben. Wir haben einen Jay Alexander, wie gesagt, kommt zurück. Mit Breland haben wir jemanden. Wir haben Kenny Clark, wir haben Blake Martinez. Ein Haha Clinton Dix könnte eine Interception fangen, vielleicht, eventuell. Ein bisschen Hoffnung ist da. Kentrell Bryce könnte sich über die Bye-Week ein bisschen verbessert haben, hoffentlich. Also ich meine, es ist ja an sich kein schlechter Spieler, er trifft nur einfach komische Entscheidungen teilweise, finde ich. Das ist sein Hauptproblem. Wenn er das jetzt halt über die Bye-Week ordentlich beigebracht bekommen hat, dann sehe ich da auch Potenzial. Also ich denke, es wird sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, dass die Packers das machen. Was denkst du?
Ich weiß nicht genau. Also ich bin ehrlich gesagt gegen die Rams bin ich ein bisschen am Zweifeln, vor allem auch wegen dem X-Faktor. Und der X-Faktor für mich ist eindeutig Sean McVay. Der ist ein grandioser Coach. Ich weiß gar nicht genau, wie viel er noch in Kontakt steht mit seinem Quarterback, mit Jared Goff, vor dem Spielzug jeweils. Auf jeden Fall ist er sehr verantwortlich dafür, was die Offense auf dem Platz macht. Und das, was die Offense gerade auf dem Platz macht, die letzten Spiele und die ganze Saison eigentlich schon über, ist grandios. Ich sehe es ehrlich gesagt als Problem, die Offense der Rams. Und ich bin, ehrlich gesagt, bin ich vorsichtig, aber ich bin vorsichtig optimistisch sogar, dass wir das Spiel gewinnen können, unter der Bedingung, dass unsere Defense es gebacken kriegt und keine. Und also ich sehe die Chancen gut, wenn wir die Rams unter 25 Punkten halten können, dann sehe ich die Chancen sehr, sehr gut, dass wir das Spiel gewinnen werden.
Was aber sehr unwahrscheinlich ist.
Was sehr unwahrscheinlich ist, das muss man ganz klar sagen. Wenn wir sie unter 30 Punkten halten, dann sehe ich immer noch Chancen von, ich würde mal sagen, 55-45, dass wir das Spiel gewinnen. Einfach, weil wir Aaron Rodgers haben. Und ich gehe aber ehrlich gesagt, wie habe ich ja vorhin schon kurz gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir mit einem Vorsprung in die Halbzeit gehen werden. Und ich wäre ganz ehrlich ganz froh, wenn wir weniger als 20 Punkte kassiert haben bis zum Halbzeitpfiff. Wenn wir weniger als 20 Punkte kassiert haben bis zum Halbzeitpfiff und vielleicht selber mal mindestens 10 gemacht haben, sehe ich gute Chancen, dass wir das Spiel in der zweiten Halbzeit drehen. Wenn wir natürlich in der ersten Halbzeit schon 30 Punkte kriegen, dann hat sich das auch erledigt dann.
Also ich glaube ich. Tatsächlich, wenn wir wenn es zur Halbzeit mehr als ein One-Scoring-Game ist, kommt natürlich auch drauf an, wer den Ball bekommt, ohne Frage. Aber wenn es mehr als ein One-Scoring-Game ist, also so, dass wir quasi im nächsten Drive ausgleichen könnten oder vorbeiziehen könnten, sehe ich es kritisch. Am Ende ist mein Tipp, dass die Rams 4 Touchdowns und ein Field Goal machen.
Wären wie viele Punkte?
Wären 31. Und okay. Wir machen 4 Touchdowns und 2 Field Goals und damit 34 und gewinnen 34-31 mit einem hervorragenden 2-Minute-Drive zum Touchdown auf
geil.
Bold Prediction Equanimeous St. Brown zum Game Win.
Das ist deine Bold Prediction gleich noch?
Ja.
Okay. Ich habe eine weniger spektakuläre Bold Prediction, die aber bei den Packers mit einem Coach Mike McCarthy und einem Quarterback Aaron Rodgers trotzdem eine Bold Prediction ist. Ich sage, Aaron Jones wird 100 Yards machen und mindestens einen Touchdown. Ich glaube, meine Bold Predictions haben bisher übrigens waren noch nie richtig.
Ich hatte bei der Bold Prediction mit Aaron Jones und Jimmy Graham jeweils 2 Touchdowns. Beide haben einen Touchdown gemacht. Also ich war fast war ich richtig.
Naja, du warst 50% dran. auf jeden Fall, ja genau. Und jetzt aber als mein Tipp, den habe ich nämlich schon bei Instagram, kommt er noch diese Woche für den Packers Germany Account. Denn deswegen kann ich den jetzt nicht mehr ändern, weil der ist ziemlich ähnlich wie deiner. Ich tippe auf ein 37-34. Also gerade noch mal jeweils ein Field Goal drauf für die Packers. Mit einem Game-Winner, Achtung, nicht von Equanimeous St. Brown, sondern mit einem Field-Goal von Mason Crosby durch die Stangen im L.A. Coliseum zum Sieg. Sonst wäre es nämlich in die Overtime gegangen. Aber Aaron Rodgers haut nochmal in der letzten Minute einen geilen Drive raus. Macht für Crosby das klar, dass er einen 43-Yard-Field-Goal schießen muss und der macht das 43-Yard-Field-Goal sicher rein und damit haben die Packers das Spiel dann gewonnen.
Und weißt du, was ich jetzt noch sage, weil es mir gerade eingefallen ist?
Ja.
Wenn die Packers-Defense einen Pick-6 oder einen Fumble-6, auch okay, schafft...
Was ist denn ein Fumble-6?
Na, ein Fumble halt zurückgetragen für einen Touchdown quasi.
Ach so.
Also... Pick 6 oder allgemein, wenn die Packers Defense einen Touchdown macht, die Defense.
Ja.
Gebe ich dir einen aus, wenn wir uns sehen.
Okay, warum?
Einfach so.
Alles klar. Finde ich gut. Ja, können so. Wir gerne. Warum machen wir das nicht immer? Warum sagst du nicht einfach, wenn Aaron Rodgers. Du kannst mir auch gerne einen ausgeben, wenn Aaron Rodgers über Passing kommt.
Auf jeden Fall. Nee,
Okay.
Das ist. Jetzt mein großzügiges Angebot, weil ich jetzt mich gerade freue.
Für nächste Woche überlege ich mir auch was, okay?
Das ist aber schön. So, dann bedanke ich mich, dass ihr uns zugehört habt. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich weiß noch nicht genau, wann der Podcast rauskommt. Natürlich auch nicht, wann ihr ihn hört. Wünsche euch, wie immer, viel Spaß beim Spiel. Ich hoffe, es wird ein geiles Spiel. Ich bin mir sicher, es wird ein geiles Spiel. Wenn ihr Lust habt, quatscht mit uns auf dem Discord, entweder per Text oder vielleicht sogar in einem Voice-Channel. Oder folgt uns auf den Social-Media-Kanälen und bis zum nächsten Mal beim nächsten Packers Talk Germany. Macht's gut.
Tschüss und wir melden uns wieder mit einem Sieg aus L.A.